einer meiner ersten Artikel war ein Raubmord. Das kannte ich natürlich nur aus dem Fernsehen. Ne? Und auf einmal lernst du halt Leute kennen, wo es passiert ist und recherchierst, wer war es, wer sind die Opfer, der Täter. Und wow.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Ich bin Anni Nürnberg und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Job etwas für dich wäre. Dazu interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch darüber hinaus noch mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Recherchieren, neue Perspektiven finden und die Erkenntnisse in einer spannenden Form aufschreiben. Das ist der Beruf eines Journalisten. Davon erzählt uns in dieser Folge Attila Albert, Journalist, Autor und Karrierecoach. Er erzählt uns von seinem Berufseinstieg mit 17 ohne Ausbildung. Wir sprechen darüber, was für ihn guter Journalismus ist und was Journalisten können, was künstliche Intelligenz nicht kann. Und ich frage ihn darüber aus, wie es zu seinem ersten eigenen Buch kam. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Attila. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt nur eine kurze Pause gemacht, mein Interviewgast und ich. Er war nämlich schon in der letzten Folge zu Gast. Da ging es um sein Buch. Jetzt möchte ich gerne mehr über ihn und seinen Lebensweg erfahren, den ich auch sehr spannend finde. Herzlich willkommen zurück, Attila Albert.
Vielen Dank. Gerne zurück.
Du hast nicht so den üblichen Weg eingeschlagen, wie es viele ja machen, nach der Schule zu studieren und da erstmal so ihren Weg zu finden, sondern du hast sehr früh angefangen zu arbeiten, schon mit 17. Wie kam das? Warum war das so bei dir?
Das hatte eigentlich zwei Gründe. Zum einen habe ich ja in der DDR gelebt, als bis zur knappen Volljährigkeit und habe ursprünglich eine andere Lebensplanung aufgegleist gehabt, nämlich ein Studium als Sonderschullehrer. Und dann brach natürlich das System da zusammen und die Gesellschaft und ich dachte, das ist mir jetzt einfach zu unsicher, weil es war völlig unklar, wie es weitergeht. Ich bin ja Abiturjahrgang 89 bis 91 und deswegen schien mir die Zukunft zu unvorhersehbar in diesem Zeitraum, dass ich sagte, ich arbeite das mal und guck mal, was später was wird. Das ist der eine Faktor gewesen. Der zweite war, ich hatte genug von Theorie. Also die 12 Jahre insgesamt waren das ja mit Abitur eingeschlossen. Das war mir einfach genug Theorie. Ich wollte raus ins Leben und was anpacken und nicht immer nur über Bücher sitzen. Mhm. Und das dritte war, ich wollte unabhängig sein, also eigene Wohnung leisten können, vielleicht ein Auto kaufen und jetzt nicht noch Jahre dranhängen, wo ich jetzt ja, zu Hause wohnen muss und immer nur abhängig bin. Also das waren so die drei Gründe. Pragmatismus, Lust auf praktisches Leben und das dritte eine gewisse Unabhängigkeit, inklusive Einkommen.
Ja. Und die Entscheidung zum Journalismus, war das auch Pragmatismus oder weil es dich interessiert hat? Oder beides?
Mich hat einfach Sprache interessiert. Ich habe mich also für in dem Fall Deutsch und Bücher und Literatur interessiert und generell die Themen, die natürlich dann besprochen werden in journalistischen Produkten, also breit interessiert. Was erst so ein bisschen den Nachteil hatte, man wusste nicht so richtig, was mache ich denn jetzt überhaupt, wenn mich alles möglich interessiert. Und ich habe dann quasi in der Schule ein Praktikum bei der Lokalzeitung gemacht, also als Teil dieser Pflichtpraktika. Und da dachte ich, ach, das macht mir eigentlich Spaß, da in die Richtung gehe ich. Jetzt nicht zur Lokalzeitung, das war mir da ein bisschen zu ältlich und langsam, aber Journalismus passte mich damals gut. Mhm. Er war natürlich, hat ja natürlich die Komponente, dass man ja im Leben partizipiert. Also man, zumindest damals, sitzt ja nicht nonstop im Büro und verfasst nur Text am Computer, sondern man ist quasi ganz unterwegs und lernt die erstaunlichsten Leute kennen und Lokalitäten und Ereignisse und verfasst dann nur den Bericht hinterher, relativ kurz. Und das hat mir aber riesen Spaß gemacht, unterwegs zu sein. Und einer meiner ersten Artikel war ein Raubmord. Das kannte ich natürlich nur aus dem Fernsehen. Ne? Und auf einmal lernst du halt Leute kennen, wo es passiert ist und recherchierst, wer war es, wer sind die Opfer, der Täter. Und dann, wow. Und als nächstes triffst du vielleicht eine Sängerin, die man aus dem Fernsehen kennt. Und hat so einen Eindruck. Das fand ich aber total interessant und das hat sich einfach lange erhalten, auch das Interesse an so etwas.
Ja. Und das hast du so ohne Ausbildung gestartet oder hast du da erstmal eine Ausbildung gemacht oder wie war das?
Es war und ist relativ üblich, erstmal Learning on the Job zu machen, also als freier Mitarbeiter oder ähnliches. Und dann wird häufig eine Ausbildung gemacht, ein sogenanntes Volontariat, meist 2 Jahre. Und ich habe quasi als freier Mitarbeiter begonnen und hatte mich auch beworben im Volontariat, habe das aber nicht bekommen. Stattdessen aber direkt ein Angebot als Redakteur, also als Vertragsangebot. Und da war ich ungefähr so 20. Da habe ich ein Vertragsangebot bekommen und damit habe ich quasi dann das Volontariat übersprungen.
Ja, nicht schlecht. Das scheint so gut gewesen zu sein.
Ja, es war ein Riesenaufwand, muss ich sagen. Also zeitlich war es ein enormer Aufwand und es waren immer 10, 12 Stunden Tage, nicht selten Montag bis Sonntag, teilweise wochenlang hintereinander. Da war jetzt für nicht viel anderes Zeit, aber mir hat das total Spaß gemacht. Und ich hatte Vorgesetzte, die mich sehr gut gefördert haben im Sinne von, ja, die Fehler, die man als junger Mensch so macht, ansprechen, ohne einen quasi gleich den Kopf kürzer zu machen, sondern sagen, das kannst du anders machen oder so kannst du deinen Stil verbessern, sei es Schreiben oder Recherche oder Auftreten. Ja. All diese Faktoren, die man halt als junger Mensch erstmal lernen muss. Ja. Und das war auch extrem gut.
Ja. Das heißt, man kriegt dann irgendwie ein Stichwort oder sowas und recherchiert dann dazu und befragt Leute und geht dahin oder sowas und dann schreibt man was. So läuft das ab, oder?
Es gibt einmal die Situation, es gibt ein äußeres Ereignis, ein Termin oder ein Vorfall oder was auch immer. Und dann ist natürlich klar, man muss den abdecken. Ich habe ja lange im Boulevardjournalismus gearbeitet, also bei Bild speziell. Da war ich alleine 23 Jahre. Da ist es meist zu wenig, einfach nur so Protokolle zu besuchen. Das heißt, da ist selbst bei gesetzten Ereignissen immer eigentlich der Anspruch, ich finde irgendwas, was darüber hinausgeht. Einen interessanten Zugang oder einen Protagonisten oder Informationen. Und der andere Fall ist natürlich, man hat eigene Ideen, weil oft ist natürlich das Standardereignis, das haben, da gehen ja alle hin, das haben auch alle dann hinterher, und manchmal ist auch nichts los. Also es ist, gibt ja immer im Journalismus so Konferenzen, Tagespresse meist morgens, und da schlägt man halt Themen vor. Ich war für mich nie ein Problem, ich hatte immer irgendwelche Ideen, die ich vorbereitet habe und konnte dann so 3, 4 Dinge sagen und irgendwas passte dann schon. Das ist eigentlich so ein bisschen der Beruf, also mit wachen Augen rumzugehen und gucken, was sind denn die Trends, worüber spricht man, was beobachte ich jetzt gehäuft irgendwo und dann zu sagen, das wäre doch mein Thema für die Publikation.
Und das waren dann Themen querbeet oder hattest du irgendwie auch eine Spezialität oder eine Nische entwickelt? Oder?
Das hat sich immer mal geändert, weil natürlich man ja nicht immer dasselbe machen möchte, also ich zumindest nicht. Die ersten Jahre war ich so ein klassischer Lokalredakteur oder Reporter, also immer unterwegs und das war natürlich viel Polizeigericht, aber auch irgendwelche People-Geschichten, so Schicksale aller Art, positive wie tragische, Kultur, also alles, was in der Stadt, damals in meiner Heimatstadt eben so anfällt und das war echt interessant. Dann habe ich eine Zeit lang eher Textarbeit gemacht, also das Umarbeiten von Text anderer, also redigieren nennt man das. Einige Zeit habe ich Lifestyle-Themen gemacht, also Lebensberatung aller Art, Technologie, Medizin, Mode und so weiter, Bücher, Digital- und Tech-Themen. Also für mich war dann in einer gewissen Zeit irgendwas immer ausgereizt und dann kann man ja immer wechseln, sagen, jetzt mache ich halt ein anderes Gebiet. Hat auch Kollegen, die ihre gesamte Karriere immer nur als Beispiel Sportthemen gemacht haben, genauso akzeptabel. Für mich war der Wechsel nach einer gewissen Zeit einfach interessanter.
Ja, und das war auch gut möglich da.
Absolut, also, ja. Absolut. Mein Arbeitgeber war auch wirklich entgegenkommend. Ich habe auch auf Eigeninitiative dann mal eine Hospitanz in Budapest gemacht, mal in London, mal in New York, dann in diesen Büros gewesen. Habe intern auch gewechselt, dann mal nach Berlin, dann mal nach Hamburg. Also das war möglich. Wenn man fragt und natürlich dann auch bereit ist, einen eigenen Teil zu machen, ist eigentlich oft Option da.
Ja.
Also ich habe bei New York zum Beispiel, habe ich natürlich dann angeboten, ich nehme diese 4 Wochen als meine Urlaubszeit und ich trage die Kosten selber. Was ich mir wünsche, wäre dann nur der Kontakt zu der Filiale da und dass ich dann einen Schreibtisch bekomme, dass ich da ein bisschen eingebunden werde. Dann ging das. Ja, also man muss natürlich auch bereit sein, einen gewissen Preis zu zahlen für das, was man sich so wünscht.
Ja, spannend. Und was mich noch beschäftigt zum Journalismus ist ja, man hat irgendwie auch eine hohe Verantwortung, weil viele Leute lesen das und das prägt ja auch die Meinung der Leute, also über irgendwelche Vorfälle oder über politische Themen oder sowas. Wie ist das für dich oder war das für dich, mit dieser Verantwortung umzugehen?
Und ich habe ja sehr früh direkt bei einem sehr großen Medium und auch einem sehr polarisierenden angefangen, was damals ja so, ich glaube, 4,5 Millionen Exemplare pro Tag verkaufte. Und damit war ich es immer dran gewöhnt, dass man einfach in so einem, ich sag mal, in so einem Sturm steht, der Meinung in alle Richtungen. Das heißt, mich hat es jetzt nie belastet und ich habe es jetzt auch nicht überbewertet. Also aus meiner Sicht hat der Journalist eine Verantwortung, aber der Leser genauso. Mhm. Die Sachen zu checken, man kann sich nie nur auf eine Quelle verlassen, als Leser. Sollte man schon vielleicht mal zwei verschiedene Publikationen konsumieren und nicht immer nur eine mit einer Ansicht. Und zum anderen gibt es natürlich ein Regelwerk sowieso schon, also was so Presseratsanforderungen geht, gesetzliche sowieso. Und klar, Boulevard geht immer da ans Limit, was ist eigentlich machbar. Aber die Grenzen sind natürlich gesetzt, also wirklich durch eben Gesetz und gewisse Branchenvereinbarungen. Mhm. Und deshalb war das für mich jetzt nie so ein Riesenproblem, mit der gefühlten Verantwortung umzugehen. Zum anderen bin ich immer skeptisch, wenn sich Journalisten nun hochstilisieren als Träger der Demokratie. Das ist für mich so ein bisschen eine leichte Selbstüberhöhung. Man ist ein Protagonist von sehr vielen, die Demokratie tragen. Und ein wichtiger, aber sicher nicht der einzige oder der wichtigste.
Und was ist für dich ein guter Journalist?
Ich würde sagen, jemand, der Interesse an seinem Gegenüber hat und versucht zu verstehen. Also schwache Journalisten sind für mich, die quasi zu jemandem kommen, bereits alle Antworten haben oder eine Situation und dann soll er nur abfragen, was die eigenen Vorteile oder Urteile bereits dafür bestätigt zu bekommen. Also das ist für mich so ein bisschen das, eine Branchenkrankheit teilweise, dass man so sehr selbstreflektiv dann immer das Gleiche hat. Das ist teilweise wahnsinnig ermüdend, wenn man so auf Fernsehtalkshows anschaut und gewisse so Printformate, okay, das ist so vorhersehbar und so Oberfläche und desinteressiert im Grunde genommen. Da muss ich sagen, da machen die Podcasts heute dem Journalismus viel vor, weil natürlich sind längere Formate, die erlauben mehr kennenlernen, aber da habe ich schon den Eindruck, da ist deutlich mehr Interesse, sich mal mit jemandem auseinanderzusetzen. Mhm. Es gab auch diese Fernsehformate teilweise, ich denke an die Show, die Maischberger mal hatte, so dieses 1:1-Format. Das ist für mich eigentlich guter Journalismus, jemand mal nicht nur versuchen bloßzustellen und zu verurteilen, sondern erstmal kennenlernen. Mhm. Und dem Leser zuzutrauen, dass der sich auch selbst ein Urteil bilden kann und nicht alles quasi haarscharf präsentiert werden muss, was er zu denken hat über diesen oder jeden Fall oder diese Person.
Ja, ja, okay. Was ich auch immer mal wieder höre im Zusammenhang mit Journalismus, ist, dass ja die künstliche Intelligenz schon sehr viel abnimmt, gerade was das Texteschreiben angeht. Ist das in deiner Erfahrung wirklich der Fall oder ist das nur so ein Bild, was man davon hat?
Ja, die KI löst ja ein Volumenproblem. Das heißt, sie produziert im Grunde auf einer gewissen Datenbasis einfach sehr durchschnittliche, aber sehr viele Texte sehr schnell und günstig. Das heißt, das eignet sich natürlich für Standardtexte, wo niemand groß Originalität oder irgendwas erwartet.
Ja.
Und das ist ja seit vielen Jahren im Einsatz für Dinge wie Lottozahlen, Wetterberichte, Sportereignisse, Newsletter bestücken, Ähnliches. Aber Journalismus ist etwas anderes. Journalismus ist eigentlich im Grunde genommen etwas Originäres einspeisen ins System und nicht recyceln, was da ist. Mhm. Wir haben natürlich die Tendenz, einfach durch den Wettbewerbsdruck im Online und die schwachen Erlöse in Online-Publikationen, dass da sehr große Volumen rausgehauen werden, ohne irgendeine Recherche. Also man fasst quasi zusammen, was woanders stand, was dann auch wiederum woanders abgeschrieben wurde und dann ist das sich, kann man sagen, okay, das kann auch ein Roboter zusammen kopieren. Ja. Aber das ist natürlich wirklich so Volumenproduktion. Journalismus hat eigentlich ist im anderen Tätigkeitsfeld. Da würde man theoretisch die originäre Geschichte, also im Sinne von einer Erzählung, Fakten, die eben nicht mit einer Internetrecherche zu finden waren, Zugänge zu Personen, die interessant sind. Und das ist immer sehr schwierig und in vielen Punkten schwieriger geworden. Und das ist ein völlig anderes Feld, als was KI besetzt. Hm. Es ist natürlich so ein bisschen eine, ich sag mal, Lebenslüge von den Unternehmen zu sagen, wir machen jetzt viel KI und dann können die Kollegen, die da bleiben, sich jetzt mehr auf Journalismus konzentrieren. In Wirklichkeit ist am meisten dann einfach, wenn die Stellen gestrichen, leider. Also es ist nicht so, dass dann quasi ganz viele Redakteure jetzt nur noch schön Essays schreiben können. Das ist so ein bisschen so ein Selbstbetrug, würde ich jetzt mal sagen. Aber wünschenswert wäre es auf jeden Fall.
Okay. Du hast ja dann irgendwann doch noch studiert. Nebenberuflich.
Genau, mit 37 hatte ich dann genug im Sinne von, ich habe einfach die Dinge alle schon, alles ausgereizt im Job, was eigentlich denkbar war. War im Ausland, jedes denkbare Thema, auch gut verdient. Und A, dachte ich dann, okay, wenn ich jetzt hier rausgehe und mich theoretisch auch Ausland melden müsste, wäre ich ein Ungelernter, weil ich also Abitur nie was gemacht habe. Und zum anderen, was würde ich überhaupt machen wollen, nachdem ich das schon so lange gemacht habe, das Gleiche. Und dann habe ich gedacht, warum, ich müsste eigentlich wenigstens einen Bachelor machen, weil in den Bewerbungen, wenn ich die so sehe, wird das eigentlich als formales Minimalkriterium überall definiert. Also ich müsste einen Bachelor haben, aber so, dass es mir Spaß macht, weil ich das wirklich jetzt in einem Lebensalter mache, wo ich einfach mich nicht quälen möchte, völlig sinnlos, sondern es soll schon ein bisschen mehr Spaß machen. Und deswegen habe ich dann ein Studium gemacht, Webentwicklung, und mit einem starken Marketinganteil, aber eben doch technisch ausgerichtet. Das habe ich gemacht von 37 bis 40, altersmäßig berufsbegleitend, und habe dann quasi diese 3 Jahre Teilzeit gearbeitet und habe dann in diesen Tagen studiert und abends meine Studienarbeiten gemacht und habe dann noch anschließend ein Jahr eine Coaching-Ausbildung rangehängt, die sich dann direkt anschloss, um auch so Seminare geben zu können zu eben diesen Web- und Technologiefragen. Das gab es recht organisch, weil ich dann immer hörte, ach, erklär mir doch mal dies und das und wie geht denn das? Und dann dachte ich, eigentlich war diese Beratungsgeschichte immer ein Thema, was ich spannend fand, schon so als Teenager. Und jetzt kommt das irgendwie wieder in meinem Leben. Und dann habe ich die Ausbildung noch gemacht. Diese 4 Jahre waren recht anstrengend. Die Coaching-Ausbildung habe ich in den USA gemacht. Das heißt, da bin ich also für die mehrmals vor Ort dann die Seminare gemacht. So donnerstags nach Los Angeles geflogen, Freitag, Samstag, Sonntag Kurs 10 Stunden, Montag zurückgeflogen, damit ich es als Ausbildungsreise absetzen kann. Und die, ich sag mal, die Kurs, also die Ausbildungskurs, die waren halt nach US-Zeit. Das heißt, da bin ich dann 2.30 Uhr aufgestanden, habe dann bis 4 Uhr Kurs mitgeschrieben, wieder ins Bett, um 7 Uhr aufgestanden, wieder zur Arbeit gefahren. Es war also nochmal eine anstrengende Phase,
ja.
Aber gleichzeitig eben hat Spaß gemacht und war ein großes, eine Wachstumsmöglichkeit. Und deshalb habe ich dann doch gern gemacht.
Ja.
Ich hatte niemanden gezwungen dazu.
Ja. Warum hast du keine Coaching-Ausbildung in Deutschland gemacht, sondern in den USA?
Weil die Coaches, die ich in Deutschland getroffen habe, mir entweder zu sozialarbeiterisch rangegangen sind oder zu esoterisch.
Okay.
Und ich bei den Amerikanern eigentlich mochte ihre doch sehr handfeste Art und schnell zum Punkt kommen. Das entsprach mir einfach mehr. Also habe ich dann quasi mir einen Ausbilder gesucht da, also ein Unternehmen, und ja, habe es vor Ort gemacht.
Ja.
Ich war selber Klient, Coaching-Klient immer mal in meinem Leben und komme ja zum Coach mit einem Problem. Ich will ja nicht so generell mehr über das Leben reden, das wird auch zu teuer bei den Stundensätzen, sondern ich will zum Punkt kommen und ein sehr praktisches Problem meines Lebens lösen. Das ist ja nicht wie eine Therapie, eine Kassenleistung, sondern es ist Selbstzahler typischerweise. Und da ist, fand ich bei den Amerikanern einfach, die kommen sehr schnell zum Punkt. Da ist nicht langes, und wie fühlen sie sich denn so? Jetzt gehen sie doch mal in ihr inneres Ich und jetzt reden wir noch mal so ganz allgemein über, was denken sie denn so übers Dasein? Sondern da ist sehr schnell, okay, was hast du ein Problem? Beispiel zu wenig Geld, was machen wir da jetzt? Und das entsprach mir, und so halte ich es selbst auch als Coach.
Ja, ja. Und dann hast du auch Seminare angefangen zu geben und Coachings. Kam das dann direkt danach oder erst später?
Ja, also die Seminare, die habe ich bei meinem Arbeitgeber schon begonnen. Das ist für mich ein gutes Beispiel, dass man seine eigene Stelle oft noch ausgestalten kann. Also ich hätte natürlich da sagen, ich gehe, aber nein, ich habe einfach gefragt in unserem HR, ich wäre ständig gefragt nach dem Thema so und so, Technikthemen. Und wir sind ja in der Digitalisierung. Ich könnte euch mal vorschlagen, dass ich Workshops mache gelegentlich. Sagen sie, super, exakt, das haben wir gesucht. Und das war jetzt nicht bezahlt. Das war es mal wirklich nur so als Teil meiner normalen angestellten Tätigkeit. Danach kamen die ersten Bekannten. Ach du, in unserem Verein, einer meiner ersten Kurse war von einem befreundeten Pfarrer, der sagt, unsere älteren Damen, die möchten alle gerne mal Computergames verstehen. Alle ihre Enkel spielen, machen Gaming und keiner versteht was davon. Also habe ich dann einen Workshop gemacht für die Seniorengruppe der Evangelischen Kirche da in Berlin zum Thema Gaming.
Cool.
Und dann kam als nächstes Social Media so mehr professionell, so Facebook-Admin und sowas ähnliches.
Ja.
Und die Coachings, da hat uns eigentlich die Ausbildungseinrichtung sehr viel angehalten, direkt loszulegen mit Klienten finden, damit man quasi sein Profil früh schärft und nicht so vor sich hin dödelt und lernt und träumt, sondern sagt, ja, du musst in den Markt rein. Und das heißt, du musst deine Zielgruppe finden, du musst den Bedarf in realen adressieren. Und deswegen habe ich dann eigentlich mitten der Ausbildung dann, also zwangsweise quasi, das war schon einfach wirklich Teil des Ausbildungsprogramms, finde jetzt mal die ersten 10 Klienten, erstmal noch unbezahlt und anschließend natürlich bezahlt und los geht's. Mhm.
Und das war auch schon mit dem Schwerpunkt Karriere, Beruf?
Ja, das entwickelt sich natürlich so ein bisschen, aber es lag für mich ein bisschen nahe, weil ich natürlich in der Medienwelt gut vernetzt war durch meine Branchenherkunft und damit die Leute häufig mit Berufsthemen kamen. Zum anderen ist es auch so, dass natürlich für den Selbstzahler die Ausgabe sich mehr rentiert, wenn er sagt, das ist ja für mein Einkommen. Also man liest oft so, dass natürlich Angebote gibt, das Sinn des Lebens oder sich finden nach einer Trennung. Das finden Leute oft sehr gut, aber wenn sie dann sagen, ja, das kostet aber irgendwas um die 180 Euro die Stunde und du müsstest schon 6 Stunden nehmen, dann sagst du, nee, da mache ich lieber ein Wellness-Wochenende. oder rede mit meiner besten Freundin. Ne? Deswegen, das ist immer das Wichtige, wenn man eine Leistung anbietet, dass man natürlich guckt, was sagt der Markt realistisch und nicht, was findet die Mutter vielleicht gut oder die beste Freundin. Und klar, der Bedarf ist sicher eher ein Karriere- und Entwicklungsthema.
Okay. Und dann hast du aber irgendwann noch aufgehört, als Journalist zu arbeiten oder zumindest angestellt zu arbeiten, oder?
Genau. Ich habe dann, nachdem ich diese beiden Ausbildungen abgeschlossen habe, meinen Vertrag gekündigt, beziehungsweise eine Aufhebung ausgehandelt. War ja 20 Jahre angestellt und 3 davor noch freiberuflich. Und habe dann quasi einen Autorenvertrag angenommen, bin in die Schweiz ausgewandert und habe dann sozusagen eine Kombination aus teilweise noch angestellt und teilweise eben selbstständig gemacht. Das hatte teilweise auch einfach Visa-Gründe, ich war dann in der Schweiz und habe das einfach so gehalten.
Ja.
Weil ich dachte dann so in dem Alter, so Ende 30, Anfang, dachte ich so, okay, jetzt kannst du eigentlich nicht mehr einreden, du bist jetzt jung. Also man fühlt sich natürlich wie auch immer, aber ich sage, wenn das passieren soll, musst du es jetzt machen.
Ja.
Und ich hätte natürlich schon früher mich setteln können. Ich habe lange in Dresden gewohnt und gearbeitet zum Beispiel. Traumhaft schöne Stadt. Und das wäre so ein Punkt gewesen, um die 30 damals, wo ich hätte sagen, ja gut, ich kaufe mir jetzt ein Häusel am Stadtrand und das ist jetzt hier mein Platz und hier wäre ich alt und das wäre absolut akzeptabel gewesen. Für mich war es halt nichts. Ich wollte einmal ein bisschen raus, also bin ich dann nach Berlin gezogen, intern versetzt, ohne Gehaltserhöhung, wirklich nur, ich wollte einfach dahin. Und ähnlich war es dann quasi mit um die 40 nochmal, zu sagen, du, ich will mal wieder was Neues machen. Und ich habe eine sehr quirlige Mutter, die hat mir das gut vorgelebt. Die hat mit 48 noch studiert und ist nochmal umgezogen und hat sich mit 65 selbstständig gemacht, anstatt Rente. Das ist so für mich so ein gutes Vorbild, dass man also jetzt nicht einfach nur so das Automatikprogramm abnudeln muss und dann sagen, so jetzt bin ich ab 50, warten wir jetzt auf die Rente, sondern ich gehe da ein bisschen anders ran.
Ja, okay. Und dann kamen noch deine eigenen Bücher dazu. Du hast ja dann noch selber Bücher geschrieben. Oder war das Ideen von außen, dass jemand dich gefragt hat, ob du zu den Themen Bücher schreiben kannst?
Na, ich wusste intellektuell lange, dass ich mein Buch schreiben sollte. Das ist also schon einfach aus Eigenwerbegründen eigentlich sinnvoll, dass man so eine Art Signature-Buch hat. Aber ich dachte, oh Gott, es gibt so viele furchtbare Bücher, die keiner lesen möchte. Ich habe bei der Zeitung ja Bücher lektoriert und teilweise über Bücher berichtet und hatte also einen sehr guten Überblick über den Buchmarkt. Und in Deutschland erscheinen ja so zwischen 65.000 und 95.000 Titel pro Jahr neu. Und wahrscheinlich sind da 10 darunter, die originell sind und der Rest ist quasi immer das gleiche in Varianten. Und da dachte ich, oh Gott, will ich jetzt wirklich noch Buch 95.001 hinzufügen? Und so habe ich da wirklich lange mit mir gerungen, ob ich das überhaupt anfange und wenn ja, was. Und irgendwann hat sich aber für mich ergeben, dass ich im Coaching oft auf Themen gestoßen bin, wo ich gemeint habe, da könnte ich jetzt wirklich nicht guten Gewissens ein Buch empfehlen. Und ich kenne viele. Also zu Themen wie mein erstes Buch, ich mache da nicht mehr mit, Abgrenzen in Beziehungen, von denen man sich nicht lösen kann. Also ein Elternteil nervt furchtbar, aber ich kann mich ja nicht scheiden lassen. Oder Partner ist vielleicht ein bisschen übergriffig in manchen Dingen, aber ich will mich jetzt auch nicht trennen direkt. Oder Problem am Arbeitsplatz, aber ich brauche den Job ja erstmal. Und das fand ich ein interessantes Thema, wo man eben nicht mit so, naja, dann sagen sie halt mal, wie es ist, oder dann müssen sie halt sich trennen. Also da kommt man nicht weiter mit diesen banalen Tipps. Und das fand ich ein schönes Thema, wo ich dachte, da denke ich, ich kann was beitragen, was Originelles. Und mein Dreh oder mein eigener Stil war, das humoristisch zu machen. Weil ich dachte, okay, das war ja damals schon, die Stimmung war damals ja schon schlecht, war immer was anderes, ne? Mal war Trump oder Klima oder Brexit oder Ukraine-Krise 2014, also irgendwas war immer. Und dachte ich, die Leute sind schon damals so angespannt gewesen und schlecht gelaunt. Ich verpack's absichtlich humorvoll, dass man, selbst wenn man sagt, diesen Tipp kenne ich vielleicht schon und der andere, der passt mir nicht, aber der dritte ist gut, aber trotzdem eine Unterhaltung dabei hat. Das ist dann so ein bisschen mein eigenes Markenzeichen geworden, durchgehend. Und die späteren Bücher haben dann ähnlich sich eine Kombination aus erzählter Lebenshilfe mit Humor eigentlich sind ähnlich gehalten worden.
Ja.
Und ich habe jetzt quasi 5 inzwischen geschrieben, seit 2020. Also war da recht produktiv und werden sicher noch weitere kommen.
Mhm. Das heißt, du hast die geschrieben und dann bei Verlägen eingereicht, damit die da veröffentlicht werden? Oder wie ist da der Prozess?
Man reicht eigentlich ein Exposé vorab ein, weil die Verlage natürlich mitreden wollen in verschiedenen Punkten. Das ist manchmal wirklich so, welches Format muss das haben? Länge, Struktur, weil das oft feste Reihen sind. Haben wir das Thema vielleicht nicht gerade schon gehabt, aber ging es vielleicht nicht ein bisschen anders? Mhm. Also das erste Buch hatte ich meine Ideen, habe aber mit dem ersten Verlag durchaus da 2-3 Konzeptschwenks gemacht, bis wir da waren, wo wir dann, was dann erschienen ist.
Mhm.
Also der Verlag geht ja in das Risiko, in das Unternehmerische, der bezahlt die Vorleistung und die Produktion und alles. Das heißt, der achtet natürlich darauf, gäbe es dafür theoretisch Leser. Man weiß es nie, aber deshalb Exposé reicht man ein, so 5-6 Seiten bei dem Sachbuch. Beim Roman wären es eher so 50 bis 100 Seiten Textprobe, Sachbuch weniger. Und dann kriegt man hoffentlich den Vertrag und hat dann irgendwie 6 Monate Zeit, es abzuliefern. Und dann schreibt man es eben.
Mhm. Und dann wird man hinterher pro Buchverkauf bezahlt? Oder gibt es dann pauschal? Oder ist das individuell, dass man das aushandelt? Wie läuft sowas ab, dass man dann auch
man bekommt davon kriegt? Ein Garantiehonorar, also eine feste Summe. Und das wird meistens in 2-3 Raten ausgezahlt. Vertragsabschluss, Abgabe Manuskript, Erscheinen des Buches zum Beispiel.
Mhm.
Und dann ist man am Verkauf beteiligt, prozentual. Bei einem Sachbuch meistens mit so 6-8% des Nettopreises. Mhm. Und das wird aber verrechnet mit dem Vorschuss. Und man kriegt quasi dann was, wenn man sagen, darüber kommt.
Okay. Ja, okay.
Okay. Ja.
Und da hat es bestimmt auch geholfen, deine ganze Journalisten-Vorgeschichte, dass du auch gut schreiben konntest und auch mit Verlagen schon sprechen konntest oder sowas, oder?
Ja, das hat in mehrfacher Sicht geholfen. Zum einen hatte ich aber nur Blick über den Buchmarkt, was gibt es überhaupt und was sind so Trends. Man produziert ja immer 2 Jahre vor, sage ich jetzt mal, wenigstens, und muss also erahnen, was ist in 2 Jahren wahrscheinlich ein Thema und was ist jetzt schon fast durch. Das zweite ist, dass ich natürlich fast druckfertig abliefern kann und auch mein Buch promoten kann, also nicht Riesenarbeit ist. Und das dritte ist natürlich, die meisten Sachbuchautoren sind ja keine Autoren, sondern haben eigentlich andere Berufe. Die sind vielleicht Ärztin oder Biologe oder Jurist oder Förster und haben oft natürlich ihre Mühe, jetzt wirklich ein Buch zu schreiben. Das sind dann schon 250.000, 300.000 Zeichen, die man da schreiben muss. Das sind so 200 A4 Seiten voll, mal schnell. Das ist dann für jemanden, der es nicht schreiben kann, eigentlich also im Sinne von Bücher, eine echt große Hürde, wo dann das Lektorat fast so ein bisschen Ghostwriting machen muss. Das war für mich auch eine Herausforderung am Anfang, weil ich natürlich nur kurze Formate gewohnt war. Aber man kommt dann schnell rein und gliedert das Thema entsprechend, findet seinen Stil so langsam. Wie klinge ich quasi? Das weiß man ja vorher nicht, sondern das entwickelt sich so langsam so ein bisschen.
Ja.
Okay. Und deshalb war es also aus verschiedenen Gründen hilfreich, weil ich natürlich mit den Verlagen nicht auf Augenhöhe, aber unter Profis reden konnte. Aber das ist die Ausnahme. Die meisten kommen genauso gut klar, obwohl sie jetzt nicht die Vorgeschichte haben.
Ja, okay. Spannend.
Da hätte man oft natürlich dann vielleicht einen Helfer, der einen das abnimmt. Ist auch eine Zeitfrage. Also ein Arzt, der vielleicht Medizinratgeber schreiben will, der kann sich vielleicht 2 Wochen mal Urlaub nehmen und vielleicht seine Gedanken aufschreiben, aber der kann ja nicht wirklich 3 Monate an dem Buch arbeiten nebenbei. Also das gibt es auch. Ne? Ich sag mal, Kafka hat ja auch was Sachbearbeiter bei der Haftpflichtversicherung. Das gibt schon Autoren, die, oder Stephen King war ja Englischlehrer am Anfang. Aber die meisten hätten jetzt nicht die Nerven, Geduld, wirklich jahrelang nach Feierabend an ihrem Werk zu arbeiten.
Ja. Okay. Vielen Dank für die Inspiration und Erzählungen. Finde ich sehr spannend.
Sehr gerne.
Gibt es noch was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
Vielleicht, ich erwähne meine Lebensgeschichte oder Berufsgeschichte ja fast nie, auch in Büchern nicht, aus dem Grund heraus, weil mich immer gestört hat als Leser, wenn Freiberufler Lesern, die zu 90% angestellt sind, sagen, das wäre jetzt das bessere Modell. Und der Eindruck soll nicht entstehen. Also mein Lebensmodell, schon die Selbstständigkeit, ist sicher die Ausnahmeerscheinung. Und ich bin immer dafür, wenn jemand sagt, ich mache mich selbstständig. Es sind viel zu wenig Leute selbstständig in Deutschland. Ich glaube 8% aktuell nur noch, wegen der vielen Hürden. Aber man muss wissen, 90% plus sind angestellt, sind happy damit, es passt zu ihnen. Und deshalb, ich bin hier nicht einer der Coaches, der sein Lebensmodell irgendwie als Vorbild darstellen würde. Im Gegenteil, man sagt, das ist eigentlich nicht der Weg. Du findest deinen eigenen, ich helfe dir dabei, aber das muss man eben ganz klar unterscheiden. Das ist mir immer wichtig. Deswegen habe ich es in meinen Büchern, anders als viele Autoren, nie drin, so à la, ich habe es ja so gemacht und deshalb müssen das alle so machen. Das ist ja nicht ein ganz groß, grober Anfängerfehler.
Ja.
Und eben so ein Zeichen von so einer Küchenpsychologie, so à la, wenn es für mich funktioniert, dann muss es ja für alle funktionieren. Das ist ein großer Irrtum. Die meisten sind sehr anders.
Ja, ja, definitiv. Das ist ja auch das, was ich versuche, mit diesem Podcast darzustellen. Das ist jetzt Folge 171 und jeder Mensch ist anders, hat einen anderen Lebensweg. Ganz viele Angestellte ja auch dabei. Von daher
Absolut. Ist
die Diversität hoffentlich hier gegeben. Vielen Dank für das Interview.
Ganz lieben Dank.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung, am besten mit 5 Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist, wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünschst bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst, und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation.